Ich bin diesen Weg der Kriminalität bis zum bitteren Ende gegangen. Und ich weiß, was am Ende ist. Und dann kommt es am Ende nur an die Grütze. Es gibt nur Knast oder Tod.
Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
Er hat 2 Jahrzehnte lang ganz oben mitgespielt im Drogenmilieu und hat erreicht, was er will. Kohle und Respekt in der Szene mit allem, was dazugehört. Exzessive Partys, Frauen, das angesagte Leben halt. Er dealt und konsumiert selbst, was das Zeug hält. Alles läuft, bis er beim Kokainschmuggel in Kolumbien erwischt wird und in der Hölle auf Erden landet. Im größten und gefährlichsten Knast von Bogotá. Viel tiefer kann man nicht fallen. Und dort begegnet er nicht nur den schwersten Verbrechern der kolumbianischen Drogenmafia, sondern auch Jesus. Und er merkt, Gott ist noch nicht fertig mit ihm, auch wenn seine Lage noch so düster scheint. Heute rappt Nils Petersen das Evangelium und erzählt von seiner unfassbaren Kehrtwende vom Dope-Dealer zum Hope-Dealer. Herzlich willkommen im Flügelverleih, Nils Petersen.
Vielen, vielen Dank, ihr beiden.
An meiner Seite, wie immer, du bist mein persönlicher Podcast-Bewährungshelfer.
Was?
Hannes Böhm. Lieber Hannes, willkommen auch dir. Ich bin total gespannt darauf, mit dir, mit euch heute Einblicke in eine Welt zu bekommen, die für mich zumindest unfassbar weit weg scheint, die aber doch viel näher ist, als man so annehmen möchte.
Das ist wahr. Also dein Buch ist echt eine Reise in eine andere Welt, eine dunkle Welt, eine gefährliche Welt. Mhm. Und gleichzeitig auch eine faszinierende Welt, aber darüber reden wir gleich. Ich freue mich sehr, auch Teil dieser Runde zu sein. Ich habe eine ganze Ladung von Fragen, genauso wie Sigrid auch. Wir werden dich jetzt mal damit anfangen zu bewerfen.
Ja.
Was mich als allererstes mal interessiert, wie lebt es sich eigentlich so unter polizeilicher Observation?
Ja, es ist manchmal ein bisschen nervig, muss man so sagen, weil... Also was ich jetzt weiß, man muss da ja ein bisschen vorsichtig sein, was ich weiß, dass noch bis Ende 23 immer noch Ermittlungen auch geschehen sind. Ob es jetzt aktuell noch ist, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann da immer nur sagen, sie können so viel ermitteln und schauen und tun, was sie wollen. Ich bin jetzt ein neuer Mensch, ich lebe ein transparentes Leben, womit ich auch wirklich jeden dran teilhaben lasse. Ich mache kein Hehl daraus, was in meiner Vergangenheit geschehen ist, was ich da für einen Mist gebaut habe. Und ich denke, umso mehr man in mein Leben schaut, umso mehr sieht man, dass es wirklich eine Kehrtwende gab. Und ich habe immer noch so ein geheimes Gebet, was ich jetzt ein bisschen öffentlich machen werde, dass irgendwann mal ein Ermittler auf mich zukommt und sagt, ich musste dir so oft zuhören und du hast so oft von Jesus gesprochen und ich habe mich daraufhin bekehrt. Das ist noch so ein Gebet, was ich habe und schauen wir mal, was Gott so macht.
Das wäre was, ja. Aber klar, deine Weste ist weiß inzwischen, du hast nichts zu befürchten, insofern hast du auch keine Angst, Fehler zu machen. Gleichzeitig gewöhnt man sich daran, dass man so überwacht wird oder ist das doch immer wieder unangenehm? Du hast gerade gesagt, es ist hier und da schon nervig. Was ist da so nervig? Wie geht's dir so damit?
Also ich glaube jetzt nicht mehr, dass die Observationen wirklich so 24/7 sind, dass ich verfolgt werde. Es wird bestimmt hier und da stichprobenartig geschaut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Telefone abgehört werden. Das ist halt dann, wo man manchmal merkt, das ist ein bisschen nervig. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass alle Mails irgendwie abgefangen werden. Ich bin ja... das macht es ja auch ein bisschen provokant, muss man so sagen. Gott hat da ja auch Sinn für Humor. Ich mache ja eigentlich das Gleiche wie vorher, denn ich bin immer noch im Containergeschäft. Teilweise sind die Routen noch dieselben, nur das Produkt hat sich verändert. Es ist halt jetzt nicht mehr das weiße Dreckszeug, sondern ich importiere jetzt Fruchtpürees, Fruchtsäfte und Konzentrate, hauptsächlich auch aus tropischen Ländern, also auch aus Kolumbien, Peru, Costa Rica etc. Und verkaufe das hier an die Lebensmittelindustrie. Das heißt, wenn denn Container aus Kolumbien oder Peru kommen, dann werden die eigentlich alle in den Scan geschickt und einige auch in die Zollbeschau. Das sind dann auch nochmal die Konsequenzen, die es wahrscheinlich mitträgt meines alten Lebens. Aber wie gesagt, ich habe damit jetzt kein großes Problem, weil ich habe eine weiße Weste. Jesus Christus hat mir eine neue Weste gegeben, dieses wunderschöne Kleid seiner Gerechtigkeit. Und ich bin transparent, ich habe keine Geheimnisse mehr und das zeige ich auch ganz deutlich. Und das ist schön, wenn man nichts mehr zu verstecken hat und wenn man keine Angst mehr haben muss, irgendwelche Fehler zu begehen. Das ist befreiend. Das alte Leben, das war nicht schön. Das war voller Paranoia und voller Angst, Fehler zu machen.
Ja. Hat ja auch was Kindliches. Also als Kind, wenn man so geboren wird, die ersten Jahre, die sind ja auch eher so unschuldig. Ich meine, klar, Kinder können auch gemein zu anderen Kindern sein und bauen auch mal Mist und so, aber dieses freie, leichte, unbeschwerte, man hat jetzt nichts auf dem Kerbholz, man schleppt nichts rum, man ist, also so stellt man sich das ja vor, die idealtypische Kindheit, ne? Die Kinder sind so unschuldig und bei dir ging es ja eigentlich auch, wenn man mal einen Blick zurückwerfen, ganz schön los. Ich meine, du bist im Norden Deutschlands aufgewachsen, du stammst aus einem guten Elternhaus, ne? Aus der Mittelschicht, keine Problemfamilie, kein Problembezirk. Da fragt man sich ja schon, Nils, wieso bist du eigentlich in dieses Drogenmilieu reingerutscht?
Ja. Das macht es so spannend, weil oftmals wird dann immer gleich gesagt, ne, ja, ist ja schon klar gewesen, schlechtes Elternhaus, Probleme zu Hause, ne, was soll denn aus dem Jungen werden? Bei mir ist es halt, wie du gesagt hast, ganz anders angefangen. Ich habe wirklich liebevolle Eltern, komme aus einem sehr guten Elternhaus, gut bürgerlich, Kleinstadt an der dänischen Grenze, ne, Flensburg. Es ging sehr gut los. Ich kann da wirklich sagen, und das möchte ich auch immer wirklich auch deutlich betonen, dass der Einzige, der an meinen Weg, den ich letztendlich gegangen bin, diesen falschen Weg, die Überholspur auf der falschen Bahn, dass ich derjenige bin, der ich mir an die eigene Nase fassen muss. Natürlich gab es hier und da Dinge, die einen vielleicht motiviert haben oder vielleicht sogar auch ein bisschen manipuliert haben, wie Musik oder Filme, die einen da noch ein bisschen mehr so auf diesen Zweig gebracht haben. Aber ich muss wirklich sagen, derjenige, der sich entschieden hat, diese falschen Abbiegungen zu nehmen, das bin ich gewesen. Und leider viel zu häufig. Ich hatte immer irgendwie schon so eine Lust auf Adrenalin, Dinge einfach auszuprobieren. War immer irgendwie ganz vorne mit dabei, wenn es darum ging, irgendwie, ja, jetzt waren da welche, die haben geraucht, okay, dann habe ich auch mal mitgezogen. Oder auch beim Kiffen war ich auch immer gleich einer der Ersten mit dabei. War auch immer schon irgendwie so ein Draufgänger. Also auf dem Schulhof gab es doch des Öfteren schon auch in der Grundschule Schlägereien, wo ich mit beteiligt war. In der Klasse war ich der Klassenkasper, musste immer das letzte Wort haben. Ich kann nicht sagen, dass ich das zu Hause mitbekommen habe oder so, aber gut, so ist es halt nun mal gewesen. Und ja, die vielen falschen Entscheidungen, wo man natürlich oft dann da stand und sagte, mache ich das jetzt? Wo das Gewissen gesagt hat, nee, das kannst du deinen Eltern nicht antun. Und nee, das gibt Probleme. Aber ich habe immer irgendwie auf die andere Stimme gehört, so, nein, nein, mach das, Mann. Und irgendwann, umso mehr du falsch abbiegst, umso mehr verfährst du dich und kommst in Gefilde, wo es dann dann immer schwieriger wird, dann auch da rauszukommen.
Also du bist einfach ein Mensch, der diesen Kick braucht, der, ja, wie du sagst, immer vorne mit dabei. Hier liegt dein Buch, Nils. Ja. Hope Dealer heißt das, darum bist du auch bei uns. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, vom Drogenhändler zum Hoffnungsbringer. Und als ich es gelesen habe, dachte ich, auch als ich ganz am Anfang über deine Jugend las, du warst ein toller Sportler, hast super Fußball gespielt, auch andere Sportarten. Und man sitzt da so und denkt, mach doch Fußball weiter. Mensch, Nils, mach doch Fußball. Das ja. ist bestimmt besser für dich. Ja. Weiß aber, dass es so nicht sein wird.
Ja.
Also, das sind Entscheidungen gefallen, wie du ganz klar gesagt hast. Die waren einfach ganz, ganz schlecht für dein Leben. Die haben dich in eine ganz große, darf man das sagen im Podcast, das Wort Scheiße, es war einfach Scheiße. Ja. Scheiße reingerissen. Mhm. Ja, weil Du hast zum Beispiel auch schon erwähnt, mit 15 zum ersten Mal gekifft und dann ging es relativ schnell bergab mit deinem eigenen Konsum. Mhm. Ab wann hast du so gedacht, och, damit ließ sich eigentlich vielleicht auch eine schnelle Mark oder einen schnellen Euro machen?
Das kam eigentlich relativ schnell, auch gleich mit dem Konsum. Das muss, glaube ich, so in der 8., 9. Klasse gewesen sein.
Oh, krass früh.
Ja, vielleicht eher 9. Auf jeden Fall waren da viele Mitschüler, die auf dem Gymnasium, auf dem ich war, die halt auch konsumiert haben. Und die hatten halt nicht so die Möglichkeit, da ranzukommen an den Stuff. Ich hatte die Möglichkeit. Und dann war das eher irgendwie so, kannst du mir nicht mal was davon mitnehmen und so? Du hast immer so gutes Gras. Und dann habe ich dem was mitgenommen und konnte dadurch irgendwie erstmal selber meinen Konsum finanzieren. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich da eine müde Mark mit verdienen kann. Und wie immer schon war ich immer sehr ambitioniert in allem, was ich getan habe und auch heute tue, gebe ich 100%. Und so ging es dann ratzfatz so, dass dann plötzlich irgendwann mal einer kam und sagte, ey, auf meinem Dorf, da gibt's sowas gar nicht und alle wollen das auch mal da haben, kannst du mir nicht mal 200 Gramm mitbringen? Und dann hat man halt nachgefragt und plötzlich kam man dann immer in größere Beträge rein und mit 18, 19 war ich schon richtig, richtig hochkriminell mit dabei, sodass ich in meiner Stadt schon Kilogeschäfte gemacht habe und dann auch nicht nur das Gras, weil dann war man auch schon auf den exzessiven Partys unterwegs, wo es dann Ecstasy oder Amphetamin oder Kokain gab. Und da war ich dann auch ganz stark noch in einem Pillengeschäft und im Amphetamin. Und irgendwann ging es dann weiter zu dem weißen Dreckszeug, zum Kokain. Und das ist dann auch nochmal, da rutscht man dann ganz schnell vom Drogenmilieu in die Unterwelt. Das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Das sind nochmal zwei verschiedene Welten, muss man so sagen.
Also du bist wirklich, man kann auch von den paar Minuten, wie wir jetzt miteinander sprechen, schon merkt man so, wie das klein anfing und immer größer wurde, wie so eine Lawine und einfach rollte und rollte. Wann hast du eigentlich das erste Mal so richtig Zweifel daran bekommen, ob das alles so richtig ist? Oder hattest du diese Zweifelmomente überhaupt nicht?
Doch, immer wieder. Also das Gewissen hat immer wieder angeklopft. Ne? Das waren dann immer wieder diese Gedanken so, oh, wenn ich damit erwischt werde, dann gibt's nicht nur mal den Zeigefinger vom Richter. Das ist denn schon wirklich, ne, und was sagen meine Eltern dann? Natürlich, das Gewissen hat immer mal wieder angeklopft, aber das Problem ist, wenn man dem Gewissen, wenn es anklopft, immer wieder sagt, sei still, dann wird es immer leiser und leiser, bis man es irgendwann gar nicht mehr hört. Und ich muss sagen, irgendwann, spätestens dann, als ich dann so in dieses Kokaingeschäft eingestiegen bin und auch selber auch Kokain dann und wann konsumiert habe, was einen noch kälter macht, habe ich mich manchmal wirklich darüber erschreckt, was für ein gefühlsloser und kalter Mensch ich geworden bin, sodass mir alles egal war.
Du hast auch ein Zitat in deinem Buch, sehr, sehr krass. Innerlich war ich tot, schreibst du. Ich habe funktioniert wie eine Maschine, war komplett kalt. Ich habe keine Liebe mehr für gar nichts gehabt, nicht mal mehr richtig für meine Eltern. Die Frage kam ja natürlich auch, wann haben deine Eltern gemerkt, wie sehr du dich verändert hast, dass du nicht mehr ihr Nils warst, in den sie ja viel Liebe gesteckt haben?
Ja, unglaublich viel Liebe und vorab kann ich schon mal sagen, ich bin so dankbar, dass sie mich nie aufgegeben haben. Und das ist auch nochmal so eine Sache, die ich auch Eltern einfach mitgeben möchte und das auch in meinem Buch ja tue, dass wenn Eltern vielleicht ihre Kinder sehen, wie sie auf Abwege kommen in Drogen oder Kriminalität, dass sie natürlich nie hinter dem stehen sollten, was die machen und sie auch aufklären sollten und ermahnen sollten, natürlich, aber dass sie ihre Kinder niemals aufgeben sollten. Denn irgendwann kommt vielleicht dieser Lichtmoment, dass denn das Kind dann umkehren möchte. Und wenn dann da die Tür zu ist, dann bricht alles zusammen. Und das war bei meinen Eltern halt wirklich so, dass sie immer für mich da waren. Und letztendlich ist unsere Beziehung heute so wunderbar. Aber auf die Frage hin, auch sie haben natürlich immer mehr gemerkt, dass ich mich entfremdet habe. Das ging in der Pubertät, glaube ich, schon los, wo man, ich meine, ich bin das erste Kind und das einzige Kind meiner Eltern Und ich bin jetzt selber Vater und man lebt ja alles, also es ist, man wird ja ins Elternsein so reingeschmissen. Es ist, man hat es ja noch nicht vorher gehabt. Das heißt, man erlebt es ja alles auch das erste Mal mit den Kindern. Und ich glaube, das erste war das dann, dass sie so ein bisschen auch auf die Pubertät gesetzt haben. So, ja, das ist ein sehr pubertärer, rebellischer junger Mann, der jetzt in ihm heranwächst. Aber klar, haben sie immer mehr und mehr gemerkt, dass ich mich entfremdet habe. Aber man muss dazu sagen, ich habe auch ein sehr, sehr krasses Doppelleben geführt. Ne? Also ich habe schon auch alle anderen Sachen immer noch durchgezogen.
Schule und so.
Ja, ich habe auch noch mein Abi gemacht. Nachher war es dann nicht mehr so doll, weil ich immer nur noch stoned war und kaum da war. Aber ich habe trotzdem mein Abi noch mit 3-4 bestanden und habe meinen Fußball durchgezogen. Und habe ja nachher auch noch meinen Bachelor gemacht. Habe ja auch noch studiert auf Lehramt. Das heißt, vor meiner Familie hat man immer noch ein bisschen so den einigermaßen schon verrückten, aber dennoch guten Sohn gespielt. Das Geld, was man dann verdient hat, war dann beim Poker gewonnen oder hier und da und was weiß ich. Aber irgendwann, auch da, als das Gewissen dann immer platter wurde, war es einem dann auch mehr und mehr egal, was die Eltern denken. Und dann hat man sich halt die teuren Sachen gekauft oder ist mit fetten Autos gefahren und hat sich von Leuten abholen lassen, wo die Eltern gleich gesehen haben, okay, was sind das für Leute? So. Also, ja.
Du hattest ja einen ganz speziellen Lifestyle. Mhm. Hip-Hop-Rap hatte ich auch als Jungkerl total fasziniert.
Ja.
Und da brauchst du ja auch diese entsprechenden Klamotten oder die Kutschen, die entsprechend groß sein müssen.
Ja, also das kommt drauf an. Hip-Hop ist natürlich ein breites Feld. Das ist eine große Kultur, die natürlich auch, wie viele andere Sachen, auch mehr und mehr verdorben ist von der Industrie. Das heißt, es ist dann mehr und mehr auch in dieses Kommerzielle gekommen, dass es dann teure Autos, teure Klamotten, wie ich das in meinem Buch geschrieben habe, schöne Frauen mit dicken Ärschen und so weiter und so fort. Das ist ja auch mehr und mehr dann später gekommen, weil Hip-Hop, muss man ja auch fairerweise sagen, ist eine Kultur, die entstanden ist, wirklich aus gesellschaftskritischen Ansätzen, wo sich eine Bevölkerung dort in der USA, gerade afroamerikanische Gesellschaft, Society dort in den Vierteln, in die sie gelebt haben, einfach darüber gerappt haben, wie es ihnen dort geht, wie das Leben dort ist. Und das war ja erstmal jetzt nicht irgendwie, wie es heutzutage hauptsächlich ist, drogenverherrlichend oder Crime glorifizierend und frauenfeindlich, fast kann man ja auch in vielen Texten sagen. Das war es ja noch damals nicht. Es hat sich aber da schnell dahin auch begeben, so dass es dann auch dieser Gangster-Rap dann als Untergenre dann auch entstanden ist. Und das war ja dann auch mein Ding, sozusagen. Da habe ich mich dann ja auch wieder gefunden. Und das ist, muss man schon sagen, auch eine große Gefahr. Weil natürlich spricht der Gangster-Rap über das, was auf der Straße passiert. Und lässt sich davon letztendlich so inspirieren, aber es ist natürlich auch der Gangster-Rap, der dann wiederum die Straße inspiriert mit dem, was sie sagen. Und das sehe ich gerade hier in Deutschland ein großes Problem, weil die Gangster-Rapper, ich mache das mal in Anführungszeichen, und ich sage das in keinster Weise verurteilend, weil ich war auf demselben Film damals, aber dennoch mit einem Bewusstsein, dass die Gangster-Rapper, die es hier so gibt in Deutschland, Sachen erzählen, die sie nicht erlebt haben. Sie spielen eine Rolle, also zu 95%. Es gibt bestimmt auch echte dabei, aber und erzählen halt Dinge und glorifizieren halt Dinge, wo die Hörer und die jungen Hörer sich ihre Idole dann nachahmen möchten und dann wirklich kriminell werden und dann wirklich mit Drogen handeln und wirklich Drogen nehmen und Frauen behandeln, wie Frauen absolut nicht zu behandeln sind. Und so weiter und so fort. Und so entsteht dann halt ja immer mehr und mehr wirklich auch durch diese Musik Brennstoff für Gewalt auf der Straße.
Und auch hier wirkst du ja positiv ein, weil du hast ein Label gegründet, das erste christliche Hip-Hop-Label in Deutschland.
Ja.
Real Talk Records heißt es, wo du auch selber als Künstler unter Vertrag stehst sozusagen und ja. als Real, also R.E.A.L, wer das jetzt noch genau checken möchte, mhm. du machst deutsche Texte und du versuchst da was dagegen zu setzen. Und das ja. finde ich sehr, sehr gut, weil ich stimme dir schon zu, die Hip-Hop-Kultur ist ja inzwischen so populär wie nie. In den 80ern, ja. 90ern war es ja eher noch Nische, es wurde immer populärer, wenn man sich jetzt heutzutage so die Charts anschaut. Mhm. Da sind ja schon, also da ist ein großer Anteil an Hip-Hop-Künstlern vorne dabei und das sind meist dann auch, ob das jetzt deutschsprachige sind oder englischsprachige sind, jetzt nicht die Netten so, mhm. sondern schon die genau, die das machen, was du, wie du es gerade skizziert hast. Und ich würde das jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, aber bei dir sieht man ja schon, oder in deiner Geschichte sieht man ja auch schon sehr stark, welchen Einfluss ja. die Musik und dieser Lifestyle dieser Protagonisten hat auf dich in deinem Alltag, in deinem eigenen Leben.
Voll. Also das ist genau richtig, wie du sagst, der Hip-Hop, also der Rap an sich hat sich, auch hier in Deutschland, weil in den USA ist es sowieso schon ein paar Jährchen auch zurück, dass der so, da ist er ja schon auch in den 90ern voll durch die Decke gegangen. Aber heutzutage kann man sagen, ist Rap die Musik in Deutschland, die mehr als 70% der Jugendlichen hören und auch in den Charts deswegen immer ganz oben mitspielen. Deswegen ein Mega-Einfluss. Und eins muss man wissen, und das sagt uns ja auch schon Gottes Wort, die Bibel, in den Sprüchen von Salomo, Worte haben Macht. Sie entscheiden über Leben und Tod. Ja? Und du kannst mit Worten zerstören oder du kannst mit Worten erschaffen. Und die Worte, die man leider in diesen Texten hört und auch immer noch sage ich es nicht verurteilend, sondern versuche da wirklich auch in das Bewusstsein meiner Rapper-Kollegen im säkulären Bereich zu sprechen, dass sie doch bitte wissen, was sie mit diesen Worten tun und was für ein Ausmaß das hat, was für einen Einfluss das hat auf ihre Hörer. Ja, und ich sagte es ja gerade, das ist, dieser Gangster-Rap ist Brennstoff für die Gewalt der Straße und ja, wir sind denn die Feuerwehr. Ne? Wir versuchen, den Brand zu löschen. Wir versuchen, diese Illusionen, die da auch gemalt werden, weil am Ende des Tages, was da glorifiziert wird, auch wenn es Crime ist, also Kriminalität ist oder Drogen und so, das sind ja am Ende des Tages alles Illusionen, weil ich kann wirklich bezeugen von meinem Leben, und da kommen wir ja auch später wahrscheinlich nochmal drauf, ich bin diesen Weg der Kriminalität bis zum bitteren Ende gegangen. Und ich weiß, was am Ende ist. Und dann kommst am Ende nur an die Grütze. Es gibt nur Knast oder Tod. Bei mir war es Gott sei Dank nur der Knast, auch wenn es fast der Tod war. Aber viele von meinen Leuten, mit denen ich zu tun hatte, haben es nicht geschafft. Die sind ermordet worden. Und das ist das, was ich den Jugendlichen noch mitgeben möchte. Denn den Weg wollt ihr nicht gehen. Am Anfang ist es vielleicht noch ganz nice. Ja? Kriegst Anerkennung, fühlt sich gut an, die Leute sehen dich anders, du hast Cash. Hübsche Mädels mit am Start, teure Klamotten. Aber dieser Weg gehen bis ans Ende, das ist eine Katastrophe. Und das ist, deswegen ist es eine Illusion, die gemalt wird von diesen Rappern auch, die darüber glorifizieren sprechen. Und diese Illusion möchte ich ihnen, diese Blase möchte ich ihnen zerplatzen und noch viel wichtiger, ihnen aber auch wirklich eine Hoffnung geben und einen Ausweg geben aus diesen Sachen heraus, in denen sie vielleicht schon stecken, nämlich diese Hoffnung, die mein Leben verändert hat, die Hoffnung durch das Evangelium, durch Jesus Christus. Und immer auf einer Augenhöhe, niemals verurteilend und mit einer Sprache, die sie verstehen. In diesem Fall Rap.
Ich würde ganz gerne nochmal, bevor wir nach Kolumbien springen, denn ja. das ist ja auch der traurige Höhepunkt deiner Gangsterkarriere, nochmal auf dieses Zitat zurückkommen, Sigrid, das du gerade vorhin mal zitiert hast aus deinem Buch. Also ich zitiere dich gerade nochmal. Innerlich war ich wie tot. Ich habe funktioniert wie eine Maschine, war komplett kalt. Ich fand diese Sätze, diese Statements so krass. Und mich würde nochmal interessieren, Nils, was glaubst du, wie bist du an diesen Punkt gekommen? War es das Kokain? Habe ich vorhin bei dir rausgehört, Kokain macht gefühlskalt. War es überhaupt diese vielen Entscheidungen gegen das gute Gewissen, dass man irgendwie abstumpft? War es die Musik? Oder wie würdest du sagen, was war aus deiner Sicht, waren die Treiber, dass du an diesen Punkt gekommen bist?
Es war ein brutaler Cocktail aus allem, glaube ich. Also Kokain stumpft sehr ab, wenn man es konsumiert. Es macht dich sehr kalt einfach. Das, diese Dopaminausschüttung, die man halt während der Highs hat und dieses absolute Gefühlsdown, wenn du nicht konsumierst. Du bist einfach gar nicht richtig da. Aber auch diese, ja, wie schon gesagt, ne, wenn du gegen dein Gewissen immer angehst, dann hörst du dein Gewissen nicht mehr und du erkaltest. Und ich war auch getrieben von diesem Geld, ne, von diesem schnellen Geld. Das war auch nochmal so, das war so dieser Fokus, den ich nur noch hatte. Alles andere war mir egal. Ich war bereit, sogar mein Leben dafür zu geben. Ich war bereit, dafür zu sterben, für dieses schnelle Geld. So wie es ja auch im Buch hinten in der Zusammenfassung steht, wirklich so get rich or die trying, also werde reich oder sterbe beim Versuch dabei. Das war so die Hintergrundmusik meines Films, die da so lief. Und ich würde sagen, das ist ein Cocktail aus allem gewesen. Ne? Ja.
Wie anstrengend ist das, diese zwei Leben zu führen und dieses Verstecken müssen und ja, was du jetzt erzählt hast, das macht einen doch, also ich stelle mir, macht einen doch fertig. Wenn man gar nicht mehr einfach mal auf die Straße gehen kann, ohne zu befürchten, dass irgendwas Blödes passiert.
Ja, irgendwann war man in diesem Film halt komplett drinne und hat dieses Leben ja auch gelebt und hat sich damit auch irgendwo auch identifizieren können. Und natürlich ist es mega anstrengend gewesen. Also wenn man so meint, so ja, das schnelle Geld verdienen, ne, ja, das ist schon mit ziemlich viel Schweiß und Tränen und Blut. Einen Namen auf der Straße zu haben, das kostet Blut. Und sich einen Namen zu machen. Und auch am Ende kann man sagen, ist dieses Versteckspiel mit der Polizei und auch das, was denn auch alles so passiert ist, auch in Kolumbien, wenn wir da gleich mal hinspringen, was da alles mit Partnern und so passiert ist, ist das wirklich auch in einer schweren Paranoia ausgeartet, ne? Dass man immer dieses Gefühl hatte, man wird verfolgt, man wird beobachtet. Ich habe heute noch, auch wenn ich keine Paranoia mehr habe, dank Jesus Christus, der hat mich befreit von all dem, hat man aber trotzdem immer noch so ein paar Sachen, die man sich halt über die Jahre angewohnt hat. Ich meine, ich war ja lange auch in diesem Geschäft, dass ich mich zum Beispiel, wenn ich in ein Restaurant gehe oder in irgendeinen Raum gehe, habe ich, glaube ich, innerhalb von 10 Sekunden jeden einzelnen Menschen schon einmal gescannt und kann beurteilen, für mich so ungefähr, mit wem ich jetzt hier gerade sitze und ob hier vielleicht irgendwie eine Gefahr für mich ist und setze mich dann auch immer so hin, dass ich mit dem Rücken an die Wand sitze und irgendwie keiner irgendwie hinter mir rumspazieren könnte. Aber ich mache es auch schon ganz oft ganz gewollt, dass ich mich einfach, das gehört zum alten Nils, das gehört gar nicht mehr zu mir, ich setze mich jetzt so hin und ich vertraue ja auf Gott. Also das ganz, ganz bewusst gehe ich diesen Strukturen natürlich auch schon entgegen. Aber das sind noch so eine Sachen, die ich manchmal so merke, die man natürlich dann da hatte. Und man war natürlich auch ein Profi in dem, was man gemacht hat. Nachher war man auch einfach ein Profi. Man hat einfach auch so gearbeitet. Ich würde schon sagen, dass ich immer irgendwie ein schlaues Kerlchen war und schon wusste, was für Gefahren da sind und wusste, wie ich den Sachen auch entgegengehen kann. Deswegen war man vielleicht auch so lange in diesem Geschäft so unterwegs. Aber es sollte denn ja dennoch der große Knall kommen. Und das ist auch eine Sache, die ich sage, mit der heutigen Technik, die Polizei hat, ja, und die Behörden, einen wirklich gläsernd zu lesen. Auch wenn du kriminell bist und das versuchst zu so groß wie so gut wie es möglich ist zu verstecken. Du wirst nicht drumherum kommen. Die werden alles über dich wissen. Und deswegen kann ich denen nur sagen, die vielleicht da noch dabei sind und meinen, sie kommen da mit einem blauen Auge irgendwann mal davon, du wirst auf deinen Hintern fallen. Das wird einen Knall geben. Du wirst dafür dran kommen.
Irgendwann warst du dann auch zu heiß in deiner Drogenkarriere in Hamburg und Norddeutschland da und hast gesagt, so, du musst eigentlich jetzt gehen, weil sonst knallt es schon bald. Und dann bist du nach Kolumbien gegangen und hast dort einige Jahre gelebt, hast dort natürlich auch, warst auch tief drin im Drogenbusiness, hast da auch mit Kartellen gearbeitet und schreibst in deinem Buch, es gibt Statistiken, wonach die Lebenserwartung von Menschen, die im Drogengeschäft unterwegs sind in Kolumbien 4-5 Jahre ist und dann früher oder später erwischt es einen einfach. Auf der anderen Seite gibt es einen Kodex, ja einen Unterweltkodex. Magst du den mal beschreiben?
Ja, da gibt's mehrere, ne? Du willst jetzt darauf hinaus, dass man schweigen muss vom Richter, oder?
Also ich weiß, dass ich die Passagen in deinem Buch gelesen habe und ich fand das ziemlich beeindruckend, mal von jemandem, von einem Insider wie dir, mal zu hören, wie tickt man, obwohl man weiß, eigentlich ist jeder dein Feind und in ein paar Jahren bist du wahrscheinlich auch ermordet worden
trifft
von irgendjemandem.
Kugel, ja.
Trotzdem versucht man ja, ein gewisses Vertrauen zu halten mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Und da schreibst du über diesen Kodex.
Ja, es gibt halt mehrere Kodexe in der Unterwelt, aber auch schon im Drogenmilieu oder auf der Straße. Und das Heuchlerische daran ist ja, dass alle irgendwie nach diesem Kodex leben möchten und sich daran versuchen oder meinen, halten zu wollen. Und dann ja auch die Echten und die Realen und die Loyalen sind sozusagen. Aber am Ende des Tages sich ja jeder trotzdem abreppt. Ne? Also ein Partner erschießt einen Partner wegen Geld, der andere linkt den anderen, der andere wird gebastet und sitzt dann vor 12 Jahren Haft und singt dann über seine Partner und sagt aus. Und das sind halt alles Kodexe, wo man sagt, nee, dafür steht man jetzt ein und man sagt nie was und schweigt vor Gericht und Omerta, ne? Omerta heißt ja dieses, dass man nichts sagen wird und so, aber am Ende des Tages sind es nur wenige, die sich da wirklich dran halten. Und von daher, auch das, es sieht man wieder, was für eine Heuchelei dahinter steckt. Ne?
Ja. Wenn man dein Buch so liest, da fragt man sich natürlich, wie hast du über deine Kunden, nenne ich es jetzt mal, gedacht, als du noch selber voll im Geschäft drin warst, selber natürlich abhängig, muss man ja immer dazu sagen, du warst ja auch abhängig, du bist ja nicht immer mit klarem Kopf und fröhlichem Herzen da durch Kolumbien marschiert, sondern warst die meiste Zeit selber total stoned. Aber denkt man da an die anderen Kunden, bedauert man die irgendwie, dass die auch mit drin hängen? Gibt es da Momente des Mitleids oder geht einem das alles am allerwertesten vorbei?
Ja. Also über meinen Konsum muss ich sagen, ich war nie so vom Gefühl her, dass ich wirklich sage, ich war abhängig.
Aber okay, okay.
Ich war bestimmt vom Gras, weil ich das durchgehend einfach immer geraucht habe. Es gehörte so zu meinem Swag, zu meinem Lifestyle dazu irgendwie. Aber also so diese Partydrogen wie Kokain und Ecstasy oder so, die ich dann auch oft genommen habe, weil ich oft Partys gefeiert habe, das war wirklich dann für mich so eine Partydroge. Und wenn ich gearbeitet habe, habe ich gearbeitet, da war ich komplett klar.
Ja, war auch klar, du musst
ja,
jetzt
da
hier
war, da war
funktionieren.
Gar nichts. Natürlich war man gar nicht klar. Also man war weit weg von klar, aber sonst hätte man das wahrscheinlich alles gar nicht gemacht. Aber dennoch war ich da nicht jetzt irgendwie high oder stoned oder so. Da hatte ich einen klaren Kopf im gewissen Sinne. Und mit den Kunden war es halt, dass ich halt so schnell in jungen Jahren schon so groß geworden bin, dass ich dann ja nachher zu den Endkunden gar keinen Kontakt mehr hatte, sondern nur zu anderen Dealern, die dann die Sachen verteilt haben für mich. Sodass die Endkunden, mit denen ich dann damals Kontakt hatte, als ich noch selber auch irgendwie angefangen bin zu kiffen oder so, das waren alles irgendwie Homies, die mit mir zusammengeraucht haben, wo ich jetzt noch nicht das Leid gesehen habe. Ne? Und dann mit den heftigeren Drogen, also ich habe zum Beispiel auch nie Crack oder noch nie Heroin oder sowas verkauft oder da wollte ich nie was mit zu tun haben. Das war auch ein gewisser Kodex, wo ich mir gesagt habe, das finde ich widerlich, finde ich schrecklich, sowas den Menschen zu verkaufen, weil da siehst du ja wirklich, was du den Tod verkaufst. Ich dachte immer noch so, dass wenn ich Kokain verkaufe, dass die Leute, die um mich herum Kokain konsumiert haben, waren halt Leute mit Cash, die Geld hatten, ob jetzt illegal oder legal, auch teilweise Ärzte, Anwälte, Unternehmer, Schickimicki. Also das waren jetzt nicht so Leute, die dann da saßen und waren vollkommen weggeballert. Deswegen dachte ich so, okay, war für mich jetzt in Ordnung und habe mir da auch nie so den Kopf gemacht. Und wie gesagt, ich hatte nie den Kontakt zu den Endkunden an sich, weil ich das im großen Stil gemacht habe. Im Nachhinein muss ich aber sagen, ist mir denn bewusst geworden, und das möchte ich auch teilen, was für ein Leid ich damit angetan habe und es auch sehr, sehr bereue, weil es die Familien, die zerstört werden durch Kokain, weil der Vater oder die Mutter kokainabhängig ist und gar nicht mehr klarkommt und Familien dadurch kaputt gehen und es ja doch auch zu Abhängigkeiten gibt und Abhängigkeiten kommt, das möchte ich gar nicht kleinreden. Also es ist schon ein Riesenleid, was man damit antut. Gerade erst vor kurzem ein alter Freund, der mich anrief und sagte, Nils, ich weiß nicht, zu wem ich sonst gehen soll, ich bin kokainabhängig und ich bin gerade dabei, meine Familie zu verlieren. Und der jetzt aber Gott sei Dank dadurch zu Jesus gekommen ist, weil er und hat aufgehört mit dem Kokain und geht jetzt in meinen Hauskreis.
Hat also, er den richtigen angerufen?
Ja, das sind kleine Lichtblicke, aber ich finde es total spannend, dass du dieses Thema ansprichst, weil wenn man deine Drogenkarriere so verfolgt, jetzt als Dealer sozusagen, als Händler, da hast du ja wirklich unzählige Menschen indirekt in ihrem Leben, also hast im Endeffekt dazu beigetragen, dass deren Leben zerstört wurde. Man kann sagen, du hast das nicht aktiv betrieben, weil jeder entscheidet selber, was er macht und was er nicht macht. Trotzdem hast du das unterstützt.
Auf jeden Fall.
Wie gehst du damit um? Gibt es da Momente, wo du da verzweifeln könntest drüber? Oder wie gehst du mit dieser Schuld, in Anführungszeichen, die auf deinen Schultern da lastet, um?
Ja, ich wollte zu dieser Schuld noch ein bisschen mehr ausfahren, weil auf dieses Leid, was ich hier angetan habe, und da komme ich dann gleich nochmal gerne auf deine Frage gleich zu, aber ich wollte noch was hinzufügen. Das Leid, was ich hier Leuten angetan habe, weil ich dieses Zeug halt einfach an Mann gebracht habe, auch wenn ich es nicht direkt war, sondern Dealer und so weiter und so fort, aber ich weiß einfach, was für ein Leid und was für eine Zerstörung es bringt. Und Leben kaputt macht. Es ist mir aber noch eine andere Perspektive auch aufgegangen. Als ich, da muss ich ein bisschen vorspoilern, im Gefängnistruck saß zu einer Verhandlung in Kolumbien und der ein Wächter, Ramirez, ich kann mich noch an den Namen erinnern, mich gefragt hat, warum ich dann diesen Scheiß gemacht habe und ich ihn dann so ein bisschen mit reingenommen habe in mein Leben und er mir einfach nur tief in die Augen geguckt hat und gesagt hat, weißt du denn nicht, dass an jedem Gramm, was ihr da drüben zieht, Blut von meinen Landsleuten klebt? Und das hat mich noch fast noch mehr getroffen, weil das ist wirklich so, in Kolumbien oder Ecuador oder Mexiko oder da in den Ländern, wo es halt diese Drogengewalt auch einfach so herrscht, wie viele Menschen daran sterben, auch unschuldige Menschen daran sterben, wegen den Kriegen um den Hafen, wegen den Kriegen um die Routen, wegen den Kriegen um die Küchen und so weiter und so fort, um den Anbau. Und selbst mein Schwager ist vor 3 Jahren deswegen ja auch erschossen worden, weil er leider auch irgendwelche Beziehungen da so hatte. Und es ist einfach so viel Blut, was darauf klebt. Und das auf der anderen Seite dann nochmal zu sehen. Das hast du, diese beiden großen Sachen. Einmal die Leben, die du zerstörst hier in Deutschland mit den Drogen und damit die Drogen überhaupt über den Teich kommen, dieses viele Blut, was vergossen wird in den Ländern wie Kolumbien, was ich so sehr liebe. Und das ist schon eine Schuld, die man da auf sich geladen hat. Und ich, natürlich habe ich es wirklich zutiefst bereut oder bereue es zutiefst. Das Schöne ist daran, dass ich dadurch, dass ich jetzt Jesus Christus kennenlernen durfte, diese Schuld ablegen durfte am Kreuz. Ich muss diese Schuld nicht mehr mit mir mittragen. Diese Schuld ist mit dem alten Nils zusammen mit Jesus Christus gestorben. Und diese Schuld ist abgelegt. Ich muss damit nicht immer wieder kommen. Und der Teufel versucht es, dass er mich immer wieder dahin drängt und sagt, du hast so viel Schuld auf dich geladen. Aber das Evangelium und Jesus Christus sagt uns, nein, diese Schuld ist in die Tiefen des Meeres geworfen worden. Und er wird daran nie wieder gedenken. Gott wird nie wieder an unsere Sünden gedenken. Er wird sie so weit von uns wegnehmen, wie West von Ost ist. Und das ist halt diese Befreiung des Evangeliums, die ich in meinem Leben erleben durfte. Deswegen trage ich diese Schuld nicht mehr mit mir mit. Dennoch ist daraus ja auch eine große Motivation gewachsen. Nämlich genau dort auch in diesen Bereichen anzusetzen. Und alles, was ich tue, tue ich ja jetzt aus dieser Motivation, genau dort gegenzuwirken. Nämlich Jugendlichen, die vielleicht auf solchen Wegen sind, ob es jetzt in den Drogen, in der Sucht oder in der Drogenkriminalität sind, ihnen wirklich die Augen zu öffnen und zu sagen, dieser Weg geht in die Grütze. Steig aus. bevor es zu spät ist. Und wirklich da auch Prävention gegen, man sagt ja nicht gegen, Prävention vor Drogen und vor Drogenkriminalität wirklich auch zu leben mit allem, was ich tue. Dafür steht halt meine Geschichte, das kommt im Buch rüber, das kommt auch in dem Film rüber, das kommt in der Musik rüber und deswegen natürlich auch diese Motivation da heraus und auch da gebe ich 100%. Und versuche noch mehr zu geben, weil ich weiß, was ich gegeben habe damals in der Dunkelheit, um diesen ganzen Mist zu machen. Umso viel mehr möchte ich jetzt Eifer und Elan da reinstecken, um Gutes zu tun und viele, viele Seelen zu den Füßen Jesu zu bringen.
Der Wendepunkt deines Lebens, der fand im Gefängnis statt, über den reden wir gleich. Bevor wir über dieses einschneidende Erlebnis von dir sprechen, möchte ich noch eine Frage stellen, die noch davor spielte, nämlich, ich habe vorhin ja gesagt, habe ich auch dich zitiert, wo du sagst, die Sterblichkeitsrate, wenn du in dieser Branche unterwegs bist, in Kolumbien ist sehr gering, 4-5 Jahre muss man von ausgehen, dann ist man statistisch gesehen ein toter Mensch. Du selbst warst auch nah dran, ermordet zu werden. Es gab eine Situation, die du auch im Buch schilderst, wo zwei Typen dich eigentlich umlegen wollten. Du schaffst es haarscharf, denen zu entkommen, springst von der Brücke 8 Meter in die Tiefe, brichst dir ganz schlimm die Füße, kannst nicht mehr laufen und so weiter und so fort. Dieses Nahtoderlebnis, was du überlebt hast, wie schaust du da heute drauf? Würdest du sagen, na, ich habe halt Glück gehabt, war knapp. Oder wie sortierst du dieses Erlebnis ein für dich?
Heute sortiere ich das sehr klar ein, dass ich einfach weiß, dass das die Konsequenz ist dieses Lebens. Wie diese Quote, die errechnet wurde, das ja auch ganz klar zeigt. Es ist einfach so, dass wenn du in diesem Geschäft, in diesen Kreisen mitspielst, nein, es muss sogar nicht mal in diesen hohen Kreisen sein, weil es gibt auch Stories, auch alleine aus unserer Kleinstadt oben, wo es einfach in einer Kifferbude irgendjemand reingerannt ist und wollte jemanden abziehen. Es ging da vielleicht um hunderte Euros und er wurde dabei erstochen und so weiter. Also es ist einfach ein Fluch. Dieses Geschäft, Drogengeschäft, ist einfach ein Fluch und die Konsequenz daraus ist einfach der Tod. Ob es wirklich der Tod ist oder der innere Tod, wie es bei mir auch denn war, dass man sich einfach kalt und leer und so fühlt, aber es ist einfach Tod. Umso viel schöner, dass es jemanden gibt, der Leben in einen hineinsprechen kann.
Du hast überlebt, aber das war jetzt nicht, dass du sagst, oh wow, das ist ein Gamechanger, ich steige irgendwie aus, ich, wow, das ist, wird mir zu heiß, zu gefährlich. Du hast weitergemacht, Nils, bist dann erwischt worden in Kolumbien, wolltest Stoff nach Deutschland bringen, warst schon am Flughafen, warst schon am Gate und dachtest, wow, ich habe das Ding geschafft und wurdest dann geschnappt. Quasi in allerletzter Sekunde sind dir die kolumbianischen Behörden auf den Pelz gerückt und haben dich geschnappt und kamst dann, 2011 war das, ins Gefängnis. Und das war nicht irgendein Gefängnis, sondern einfach, was ich vorher schon in der Anmoderation sage, so wirklich die Hölle auf Erden, für 3000 Sträflinge ausgelegt, aber mit irgendwie über 10.000 Insassen zu deiner Zeit belegt. Wie muss man sich das jetzt wirklich in aller Naivität, wie wir hier sitzen, aus einem behüteten Leben, wie muss man sich das vorstellen, so ein Knast mit so vielen Menschen?
Ja, das ist, glaube ich, ganz schwer, sich das vorzustellen, weil es einfach unvorstellbar war, wie menschenunwürdig die Verhältnisse dort waren. In meinem Film sieht man diese Szenen.
Gibt jetzt eine Dokumentation über dein Leben, richtig? Okay, muss man vielleicht dazu sagen.
Kommt man vielleicht auch gleich nochmal zu. 180 Grad, die Doku hatten wir jetzt gerade Weltpremiere und läuft dann demnächst im Stream. Also es ist so menschenunwürdig gewesen, dass die Zellen komplett voll waren. Wenn du kein Geld hattest, dir eine Zelle zu kaufen, ich hatte zum Glück noch ein bisschen Geld, konnte mir meine Zelle kaufen, aber die Männer haben auf den Fluren nebeneinander geschlafen, dicht an dicht, wie Sardinen in der Schachtel, teilweise bis unter das Pissoir Und wenn dann von dem Ende des Flurs jemand auf Toilette musste, ist er über alle rüber gestapft und hat dem Letzten noch so im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gepinkelt. Du hast Männer nachts schreien hören. Und nicht, weil sie Heimweh hatten, sondern weil sie vielleicht vergewaltigt, vielleicht getötet, gefoltert wurden. Sind Männer verschwunden, auch nie wieder aufgetaucht. Ein Gefängnis, das mehr und mehr in den Nachrichten gerade auch in Kolumbien ist, weil es werden dort gerade Massengräber ausgehebelt. Sind dort wirklich, ja, ich will jetzt nicht in die Details eingehen, weil das ist dann auch ein bisschen zu schrecklich. Es sind auf jeden Fall Horrorgeschichten passiert. Ein Gefängnis, in dem jetzt sogar im März 2020, während Corona gerade durch die Decke ging, gab es eine Revolte, wo offiziell 26 Menschen gestorben sind. Wir waren jetzt ja da, auch für den Film, im März 2023 haben dort drinne gedreht, wo Häftlinge auf uns zukamen und es lag ihnen auf dem Herzen zu sagen, das ist eine Lüge, es sind mehr als 200 gestorben und verschwunden worden. Also ein Gefängnis, man kann, und deswegen die Hölle auf Erden, du hast da wirklich auch diese geistliche Welt wahrnehmen können, die ist echt, ja, wir wissen das, haufenweise Dämonen, die ihr Unwesen getrieben haben, du hast dort in der Nacht auf dem Gefängnishof Menschen in den Telefonzellen gesehen, obwohl niemand da hätte gerade sein können. Das Essen wurde von den Wächtern liebevoll Wimpy genannt, Schweinefutter. Das war Fleisch mit Maden. Und selbst das hast du gegessen, wenn du Hunger hattest. Also es hat nach allen möglichen Sachen gestunken. Es lag überall Müll und Dinge, die aus dem Menschen herauskommen, waren in jeder Ecke. Und es war einfach grausam. Es ist grausam. Man muss dazu sagen, dass jetzt, als wir jetzt da waren, 2023, dass es renoviert wurde. Das mussten sie wahrscheinlich nach dieser Revolte, die groß in den Medien natürlich war. Es sind auch viel weniger Menschen jetzt da. Es sah also auf jeden Fall anders aus. Ja, das ist auch gut so, weil eine Sache ist, über das Thema Knast kann man sich dann noch mal diskutieren. Ich bin, weil ich selber gelebt habe, nicht der Meinung, dass Gefängnis einen Menschen verändert oder zum Guten verändert, sondern eher zum Schlechten. Du wirst da drin ausgebildet. Das ist zum Beispiel, mein Hof war eine Kontaktbörse für Drogenschmuggler. Mich hat Jesus Christus verändert, nicht der Knast. Natürlich ist es so, dass einige Menschen, die eine große Gefahr für die Gesellschaft sind, auch nicht in die Gesellschaft gelassen werden können. Das ist auch klar. Aber ich bin der Meinung, dass das anders sein muss, als weggesperrt zu werden. Und wenn, denn auf jeden Fall in einem menschenwürdigen Verhältnissen. Weil wenn du so da in, also die Tiere im Zoo haben besser gelebt als wir dort drin.
Also du schilderst das in deinem Buch ja auch recht eindrücklich. Und man kann da absolut drüber sprechen, in welche Art von Vollzug eine sinnvolle ist. Für dich war dieser absolute Nullpunkt, diese buchstäbliche Hölle auf Erden, trotzdem ein Segen, weil du in diesen Umständen zum christlichen Glauben gekommen bist. Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit rein, wie das zustande gekommen ist.
Ja, ich finde das immer so spannend, wenn die Leute mich heute fragen, so, ja, oh, und wie war das denn, wie ging es dir denn? Und ich immer, die Leute mich dann mit großen Augen angucken, dass ich sage, für mich war es der größte Segen, in dieser Hölle auf Erden zu sein. Weil in dieser Hölle auf Erden ist mir der Himmel begegnet. Wir wurden jeden Morgen um 6 Uhr morgens gezählt auf dem Gefängnishof, ob auch wirklich noch alle die Nacht überlebt haben. Und nach dieser Zählung konntest du mehrere Aktivitäten machen. Da waren zum Beispiel auch zwei Gottesdienste immer. Da war ein evangelischer Gottesdienst und ein traditionell römisch-katholischer Gottesdienst. Und die waren immer beide gerammelt voll. Und es war die zweite Woche, es war die zweite Haftwoche, ich weiß nicht mehr ganz genau welcher Tag, aber es war in der zweiten Haftwoche, da spürte ich während der Zählung so ein Ziehen, so eine Kraft, dass ich in diesen evangelischen Gottesdienst rein muss. Und ich kann wirklich hier sitzen und ehrlicherweise sagen, ich habe Gott nicht gesucht. Ja, viele meinen immer sehr klischee-mäßig, ja, wenn du in einem Knast bist, dann sucht man ja nach Gott, das ist Quatsch. Ich habe nicht nach Gott gesucht, mir war das egal, ich habe da einfach noch mehr Kontakte machen wollen und wenn ich dann rauskomme, drehe ich richtig am Rad. Aber Gott hat mich gefunden. Und ich bin in diesen evangelischen Gottesdienst reingegangen, stand in hinterster Reihe und ein Mithäftling hat dort das Evangelium gepredigt. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das Evangelium so gehört habe, in aller Klarheit und auch wirklich verstehen konnte und es wirklich auch in mein Herz gerutscht ist. Und ich einfach wusste, wenn du, Jesus Christus, für mich auf diese Welt gekommen bist, ein Mensch geworden bist und am Kreuz für mich gestorben bist, meine Strafe dort getragen hast und meine Schuld dort bezahlt hast und am dritten Tag auferstanden bist und den Tod besiegt hast und den Weg freigemacht hast in die Herrlichkeit Gottes, dann brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen, dann gehöre ich dir, dann gebe ich dir mein Leben. Ich habe mein Leben komplett an die Wand gefahren. Leb du jetzt bitte dieses Leben für mich. Und bin auf die Knie gesackt und habe dort angefangen, Buße zu tun, also habe da angefangen, mich für Dinge zu entschuldigen bei Gott, die ich natürlich in erster Linie vor ihm versaut habe, aber auch plötzlich ist aus diesem großen Egoist, der ich war, kam plötzlich Gedanken, was habe ich meinen Eltern angetan, was habe ich dem angetan, und plötzlich hat das in mir gearbeitet, sodass ich da, glaube ich, saß und minutenlang geweint habe wie ein kleiner Junge und dieses Weinen war aber gleichzeitig befreiend und ich habe einen Frieden gespürt, den ich vorher nie gespürt habe und eine Erfüllung, die ich seither immer in irgendwelchen Dingen in der Welt gesucht habe, auch nie gefunden habe. Und seitdem ich Jesus Christus in mein Herz gelassen habe, erhält dieser Frieden und diese Erfüllung an, wächst sogar noch. Und so ging mein Glaubensweg los. Ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen, meine erste Bibel auf Spanisch, und durfte Gott dort, Jesus Christus, in seinem Wort kennenlernen. Er offenbart sich ja uns, er spricht zu uns in seinem Wort. Und im Gebet durfte ich dann all meine Sünden bekennen, all meine Sorgen bei ihm ablassen und all meinen Dreck einfach ans Kreuz legen. Und ja, seither darf ich diese lebendige Beziehung mit unserem Herrn führen. Und bin ein neuer Mensch geworden. Also natürlich ist es ein Prozess. Ich war noch nicht gleich der Nils, der ich jetzt heute bin, ne? Aber dennoch wusste ich gleich, Jesus lebt jetzt in mir. Ich bin ein neuer Mensch, weil ich habe ein neues Herz und es waren neue Gedanken in mir. Es waren nicht mehr nur diese alten Nils-Gedanken da, sondern es waren neue Gedanken da. Und ich wusste, da ist was passiert.
Das ist so, so krass. Das war jetzt nicht irgendwie, dass er schon vorbereitet war. Das hört man ja so oft. Ja, ich war schon vorbereitet und dann war der Weg frei. Es war so bam, so Knall auf Fall. Also wenn ich dich angucke, dann sehe ich einen Mann, der strahlt, dem das aus jedem Knopfloch, gut, das ist ein Shirt an ohne Knöpfe, aber aus jedem Knopfloch strahlt, diese Freude. Das ist so krass. Und ich dachte vorher schon immer, es ist der moderne Saulus zu Paulus-Effekt und auch so eine Leidenschaft wie Paulus, sowohl in dem, was vorher war, all in, mit großem Engagement, mit großer Leidenschaft hast du da dein Zeug vertickt und Kontakte gemacht und mit der gleichen Leidenschaft gehst du jetzt den Weg. Das ist schon wirklich so ein Paulus-Typ, der Dienst, oder?
Absolut. Aber es gab trotzdem eine Irritation. Du sprichst ja sehr offen in deinem Buch. Also dein Buch ist ja wirklich auch ein Ritt. Also es geht ja schon los. Eigentlich geht's los am Anfang mit dieser Situation am Flughafen, wo du hops genommen wirst und dann die Blende zurück. Also es liest sich wie ein Krimi, ist wirklich krass. Eine Sache, die mir da aufgefallen ist, also eigentlich bist du für 8 bis 12 Jahre eingefahren, ne? Also das ist so die Zeit, die dir gelesen worden ist, sozusagen. Du bist früher rausgekommen, nach 2,5 Jahren etwa.
Ja.
Du hast, wie du es uns gerade auch sehr beeindruckt geschildert hast, eine komplette 180-Grad-Wende hingelegt in diesem Gefängnis. Trotzdem bist du aus dem Gefängnis rausgekommen und hast eigentlich nicht sofort gesagt, so, jetzt bin ich als Missionar unterwegs, sondern du bist dann doch wieder irgendwie reingerutscht in das Business. Und da wollte ich mal über dir nachfragen, Nils, wieso war das so?
Ja, auch das hatte wahrscheinlich mehrere Gründe, aber ich sage immer, man muss auch erstmal lernen, so zu leben, wer der Mann ist denn jetzt. Ne? Also wenn eine Frau ein Prinzen heiratet, ja, und diese Frau nicht aus königlicher Familie kommt, dann ist sie jetzt halt in der königlichen Familie. Sie ist die Frau des neuen, des wahrscheinlich zukünftigen Königs. Aber sie muss erst mal lernen, so zu leben. Und so ist es bei uns ja auch. Es ist ein Prozess. Wir müssen Tag für Tag lernen wir mehr, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und dann werden ja auch in sein Ebenbild verwandelt. Und ich bin aus dem Gefängnis gekommen, hatte wirklich gute Absichten, so zu leben, wie es Gott gefällt. Bin dann zurück nach Deutschland. Auch das war ja über Umwege. Ich hätte eigentlich das Land Kolumbien 1,5 Jahre nicht verlassen dürfen, weil ich auf Bewährung raus bin und bin dann über die grüne Grenze nach Venezuela geschmuggelt worden und dann zurück. Und war dann zurück in Deutschland. Meine Eltern haben mir die Türen wieder geöffnet. Es war eine große Freude, meine Eltern wiederzusehen. Ich habe wieder in meinem alten Jugendzimmer auf dem Dachboden gelebt, die erste Zeit. Und dann kamen halt alte Freunde, die alte Kollegen, die dann sagten, hey, wir können dich nicht so sehen, Bruder.
Dickes Geld, dicke Autos so, und jetzt so, wieder im Kinderzimmer.
Genau. Komm, du musst noch hier und ein kleines Zoom. Ne, und das, ich habe mich da hinreißen lassen. Ich habe weniger das Wort gelesen, habe zwar noch gebetet, aber ich habe auch wieder Partys gefeiert. Also es war jetzt weniger Business. Ein bisschen noch, aber es war mehr auch Partys denn noch und wieder mit alten Kollegen unterwegs und mit Frauengeschichten und so. Und im Suff habe ich dann trotzdem den Leuten von Jesus erzählt, so. Aber es war einfach heuchlerisch, ne? Und dann kam aber im Januar 2015, und das ist halt auch das Schöne, was ich so sagen kann, unser Gott ist so wunderbar, weil seine Gnade ist so viel größer als all unser Versagen. Und das durfte ich im Januar 2015 nochmal voll in Wahrheit erkennen, weil obwohl ich mich wieder von ihm entfernt habe, gab es so ein Triggererlebnis, dass mir jemand den Psalm 1 gewidmet hat. Und das hat so in mich hineingesprochen, dass ich in dieser Nacht, nach auch einer verkoksten Nacht, irgendwie klargekommen bin und zu Gott gesagt hast, kannst du mir überhaupt noch vergeben? Und es war wirklich so, als hätte er in mein Herz, in meine Brust gegriffen, mein Herz gestreichelt und gesagt, mein Sohn, ich hab dir doch schon längst vergeben. Und ich kam nicht klar. Ich hab diese Gnade nicht fassen können. Ich hatte keine, ich wusste, ja, das, es wird sich nie was daran ändern. Nicht mal ich durch mein Fehlverhalten kann was daran ändern, dass Gott sich vor Ewigkeiten entschieden hat, mich zu retten und mich in sein Himmelreich zu bringen. Und wow, ich habe mich in diese Gnade fallen lassen und habe Buße noch mal getan und habe in der Nacht aber zu Gott gesagt, ich möchte nicht mehr so ein Heuchler sein. Ich möchte jetzt wirklich so leben, dass die Leute wirklich diese Kehrtwende, die in mir passiert ist, weil die ist geschehen, dass sie die auch sehen. Und ich möchte dir dienen und ich möchte das leben, was ich glaube. Und ab diesem Zeitpunkt war alles wirklich radikal.
Keine Drogen mehr, keine
Frauen mehr. Das war noch mein größtes Laster. Ja. So, also nicht Frauenschuld, sondern meine Schuld. So, das muss ich auch nochmal sagen. Und ja, auch keine krummen Geschäfte mehr. Also ich habe seit Januar 2015 nie wieder Drogen konsumiert, nie wieder Drogen gesehen, nie wieder einen Cent auf illegale Weise verdient, nie wieder Frauengeschichten gehabt und so weiter und so fort. Also ab da ist das Wort Fleisch geworden. Muss man so sagen.
Ne? Und wie hat dein Umfeld reagiert? Also die Homies, von denen du vorher sprachst, die sagen, naja, Nils, hier komm, das ist doch nichts für dich hier.
Kam nicht klar. Die sagen, also was ist mit dem passiert? Auch meine Eltern, also jeder, der in meinem Umfeld ist, kannte dann auch nochmal den, es gab schon einen Wandel natürlich, als ich wiedergekommen bin, haben die Leute schon gemerkt, okay, da ist was passiert. Aber ab dann, diese radikale Kehrtwende, das dann auch nochmal richtig zu leben, Da kann jeder bezeugen in meinem Umfeld und das kann man in dem Film auch nochmal so schön sehen, weil die dann da auch zur Sprache kommen, dass das so ein krasser, radikale Wende nochmal war. Und ab dann hat Gott es auch angefangen, dass er mich dann in seinen Dienst gestellt hat. Also dann ging der Zeugnisdienst los, dann ging der Predigtdienst los, ich predige ja auch, habe dann ja auch biblische Theologie studiert und ab dann ging das los, dass er mich dann auch gesagt hat, okay, jetzt bist du auch bereit dafür, dass du für mich an der Front stehst.
Also ich finde es grandios, wirklich. Also jetzt auch gerade nochmal, dass du sagst, so 2015 war dann ja auch nochmal so ein wichtiger Punkt für dich, ab dem du wirklich gesagt hast, jetzt ist Schluss mit dem ganzen Mist.
Ja.
Und das jetzt seit Jahren so durchziehst. Also für mich ist das, bist du wirklich so ein leuchtendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man sich für Gott, für Jesus öffnet, ihn in sein Leben lässt und einfach Schluss macht mit dem, was auch immer es alles war. Also man kann ja eigentlich alles hinter sich lassen. Und du bist da echt ein leuchtendes Beispiel dafür, dass das möglich ist. Also es ist wirklich sensationell. Trotzdem meine Frage, Nils.
Na, alle Ehre unserem Herrn. Also.
Die Schatten der Vergangenheit, sei es die krasse Zeit im Gefängnis oder die krassen Erfahrungen, die du ja im Gepäck hast als Erinnerungen, verfolgen die dich doch manchmal? Mindestens mal nachts in den Träumen oder ist das auch komplett, hat sich das aufgelöst?
Du wirst lachen, ich habe gestern Nacht die ganze Zeit vom Knast geträumt in Kolumbien. Echt, das war komisch, aber das habe ich ganz selten. Also es ist nicht so, dass es mich verfolgt. Nein, ich kann da wirklich auch Gott sehr, sehr danke, sehr, sehr viel Dankbarkeit gegenüberbringen, weil er hat mich echt auch da so bewahrt, dass ich jetzt irgendwelche Spätfolgen davon, um das mal so zu nennen, habe. Es ist ja sogar so krass, dass ich bin aus dem Gefängnis raus und habe geschworen, ich werde nie wieder einen Knast in Kolumbien betreten. Aber Gott hat einen anderen Plan. Jetzt gehe ich zurück in die Gefängnisse in Kolumbien, sogar in die Gefängnisse, in denen ich saß, und predige dort das Evangelium, bringe dort diese Hoffnung rein, die mich verändert hat, die mich freigemacht hat, verteile dort Bibeln. Unvorstellbar. Und da ist wirklich ein Gefängnisdienst rausgewachsen und ich habe auch wirklich diese Vorliebe, in die Gefängnisse zu gehen, gerade in Kolumbien, auch hier in Deutschland würde ich noch gerne viel mehr in die Gefängnisse gehen. Und es hat dann nicht aufgehört, sondern ich habe dann auch gemerkt, dass es nicht nur einen Dienst gibt für die, die im Gefängnis sitzen, sondern irgendwann kommen die raus und ich weiß, wie schwer es ist, dann wieder auf die Beine zu kommen. Irgendwann kommt man raus aus dem Gefängnis und dann, dann geht es los eigentlich. Ne? Und da ist dann die Gefahr, wie es ja auch bei mir zu sehen war, in welche Richtung geht das? Ne? Viele fallen dann wieder. Und in Kolumbien noch viel schlimmer, weil du kommst aus dem Gefängnis und bist komplett gebrandmarkt. Da gibt dir keiner mehr einen Job, wenn du aus dem Knast kommst.
Nichts mit Resozialisierung
und so. Nichts mit Resozialisierung. Ja. Und da dachte ich mir, das kann nicht angehen, das muss geändert werden. Und habe dann 2019 eine Vision von Gott geschenkt bekommen. Auch gleich den Namen schon, Frutos de Gracia, Früchte der Gnade. Und wusste, dass ich meine Firma, die ich jetzt habe, Tropifruit, mit dem Containergeschäft, wo ich mein größtes Produkt Maracuja-Saft aus Peru ist, und meinen Dienst letztendlich, das Evangelium zu predigen und Menschen zu helfen und in Menschen zu investieren, vereinen konnte. Und habe jetzt, preis den Herrn, im März 2023 diese Vision, die ich 2019 hatte, in Realität umsetzen dürfen. Der Frutos de Gracia ist eine eingetragene Firma in Kolumbien und wir haben jetzt, Stand heute, 3 Maracuja-Plantagen, wo Ex-Gefangene für einen fairen Lohn arbeiten können und resozialisiert werden. Und das ist eine Sache, die Gott mir aufs Herz gelegt hat und da wollen wir ordentlich nach vorne pushen, weil wir glauben an zweite Chancen. Mein Lebenszeugnis ist ein Beweis dafür, dass eine zweite Chance Realität ist. Ne? 180 Grad ist real, sage ich immer. Ne?
Real.
Deswegen möchten wir auch den Menschen diese Möglichkeit geben.
Was ich auch so krass finde an deiner Geschichte, wir haben vorher ganz am Anfang drüber gesprochen, als du sagtest, Worte haben Kraft, die haben Macht. Mm. Und diese völlige Umwandlung, die ist dadurch geschehen, dass jemand Psalm 1 über dir ausgesprochen hat.
Amen.
Einfach in Anführungszeichen einen Psalm gebetet und das hat dich so erwischt, wo du wusstest, das ist jetzt Gottes Wort in mein Herz hinein. Und ich stelle mir so vor, du gehst in den Knast in Kolumbien und da kommt so ein großer, eher hünenhafter Typ, ein Deutscher, und erzählt den Knackis in ihrer Sprache auf Spanisch vom eigenen Leben. Das will ich nochmal wissen, was für Reaktion kriegst du da? In der Höhle des Löwen oder in der Hölle auf Erden, wie wir es vorher genannt haben, kommst du und bringst diese Deals da mit der Hoffnung.
Ja.
Hope Dealer.
Es ist, ja, also da könnte ich jetzt nochmal weitere Stunden erzählen. Es ist einfach
Kommt's einfach mal wieder.
Ja, gerne. Nee, aber es ist einfach nur Es macht mich so demütig. Es macht mich wirklich so, es berührt mich so sehr, weil das ist wirklich so eine Sache. Ich weiß, wie sich das anfühlt, hinter Gittern zu sitzen, ohne Gott im Herzen. Und ich weiß einfach, wenn dieses Wort gespreadet wird, das Evangelium dort rausgeposaunt wird, dass es nicht leer zurückkommt und wie es Menschen wirklich verändert und Hoffnung gibt. Und obwohl einige teilweise lebenslänglich haben und vielleicht nie wieder das Licht hier auf der Welt erblicken, dennoch das Licht der Ewigkeit erblicken dürfen. Und das durfte ich wirklich mitbekommen. Also da sind unglaublich bewegende Momente gewesen. Wir sind in einem Hochsicherheitsgefängnis, jetzt mal ein Auszug davon, wir sind im Hochsicherheitsgefängnis Pedregal in Medellin gewesen, wo teilweise wirklich welche sitzen, die haben 80 bis 120 Jahre. Die kommen nicht mehr raus. So, und das ist so ein im Stil von so einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis, wo alle, selbst die Stühle und Tische wirklich fest sind, also ganz, ganz heftig. Und da sind wir so mit Prison Fellowship International, mit denen gehen wir da mal rein, also mit dem kolumbianischen Pendant. Und eine von Prison Fellowship, die uns da durchgeleitet hat, die sagte, Nils, irgendwie auch so vom Geist geleitet, hier sind die Schulklassen, wir klopfen mal, ob du vielleicht auch nochmal hier kurz Zeugnis geben kannst, wenn du schon hier bist. Und dann war so eine große, schwere, blaue Tür, Schulklasse, sie hat dran geklopft und dann sagte der Lehrer, ja, wir gucken gerade sowieso nur einen Film, kommt mal rein, 10 Minuten. Und dann stehe ich da vor den Jungs und du weißt so, das sind jetzt die Schlimmsten von den Schlimmsten und du siehst in einigen Blicken einfach nur Leere, ne, weil die wissen, die werden hier drinnen sterben, einige von denen. Und ich habe erstmal 5 Minuten aus meinem Leben erzählt, dass ich das weiß, wie es ist, in so einem Gefängnis zu sitzen und dann von meiner Bekehrung und dann habe ich 5 Minuten von diesem wundervollen Evangelium gepredigt und ohne, dass ich danach gesagt habe, so jetzt stehen wir mal auf und beten, sind sie alle aufgestanden und haben ihre Köpfe geneigt und dann guckte mich mein Bruder, der mit mir da drinnen war, an und sagte so, ich bete jetzt und dann habe ich gebetet und habe auch für neues Leben gebetet und man hat dieses neue Leben fast in diesem Raum spüren können. Und du hast einige dort von diesen Männern, die leer aussahen, mit Tränen in den Augen, mit einem Lächeln auf dem... das berührt mich gerade wieder sehr, gesehen und ja, das ist die Motivation, warum ich das alles mache.
Fantastisch, wow. Nils.
Einfach also, nur wow.
So gegen Ende unseres Gesprächs, schöner kann man es eigentlich nicht beenden, mit deinen Tränen in den Augen und zu sehen, was dein Zerbruch und dein kaputtes Leben eigentlich so im Nachhinein für eine Segensspur inzwischen hinterlässt. Mhm. Nicht nur bei dir selbst und bei deiner Familie, bei deinem Leben, sondern auch bei Menschen, die einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben wie du, in diesen Drogensumpf reingerutscht sind und denen du jetzt die Hoffnung bringst, genauso wie du damals jemand warst, der jemandem zugehört hat,
ja,
der bei dir den Schalter umgelegt hat und Jesus reingelassen hat. Also sensationell, wirklich sehr bewegend.
Amen. Ja.
Nils, wer soll dein Buch lesen? Sind diese Leute, zu denen du selber vorgehört hast, die auf der Straße gerne sind und da sich einen Namen machen wollen und so, sind das Leser? Mal ganz blöde gefragt.
Wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber dann sollen sie mal kurz zu Lesern werden.
Also, Amen dazu.
Ja, also es ist ja wirklich auch auf einer sehr, also so wie ich jetzt hier spreche, glaube ich, so wird man das im Buch wahrnehmen.
Super,
das
ist super 1:1
meine Sprache.
Ja, absolut.
Ist und sehr, sehr simpel deswegen. und auch teilweise mit bisschen paar Sprachen, Jargons mit drin. Ja,
also aber es ist nicht primitiv. Es ist simpel, aber nicht, das muss man wirklich sagen.
Nein, es ist nicht primitiv.
Es ist sehr, sehr, sehr gut geschrieben.
Ja. Ja. Krimi, wirklich.
Ja, und das macht es auch, denke ich, einfach auch das leicht zu lesen. Und von daher, wer soll das lesen? Am besten alle. Also nein, es ist wirklich, also natürlich für Christen immer schön, nochmal von diesem Zeugnis ermutigt zu werden. Aber mein Herz ist ja wirklich auch evangelistisch und ich würde mir einfach wünschen, dass es auch von Christen verschenkt wird. Also gerade an Menschen, die vielleicht auf diesen Wegen sind oder die an Eltern, die vielleicht verzweifeln, weil ihr Kind auf solchen Wegen sind oder ist. Also ich denke, da ist für jeden was dabei, auch für Leute, die einfach mehr wissen wollen, einfach wie läuft denn das in so einem Geschäft ab? Wie rutscht man denn da rein? Und auch, ich schreibe ja auch, und das sind ja auch so eine Nebenschauplätze neben meiner Geschichte ist zum Beispiel, dass wir da, dass ich da so oft drauf eingegangen bin, wie läuft diese ganze Gang- und Kartellstruktur in Kolumbien? Warum ist Kolumbien so korrupt und so viel Gewalt? Warum ist das so? Und deswegen denke ich, das ist einfach ein Buch, wo jeder etwas für sich herausziehen kann und sich einfach erfreuen kann an dieser 180-Grad-Kehrtwende und das auch auf sich und auf sein Leben einfach beziehen kann. Ja.
Das war gut zusammengefasst. Lieber Nies, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier uns im Flügelverleih besucht hast, dass du uns deine Geschichte oder zumindest ein paar Fragmente daraus erzählt hast. Danke dafür.
Gerne. Vielen, vielen Dank.
Und wie immer auch ein Danke an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du hier im Flügelverleih vorbeigehört hast. Wenn du die krasse Geschichte von Niels Petersen im Detail nachlesen möchtest, was wir dir sehr empfehlen, dann sei dir sein Buch mit dem Titel Hope Dealer ans Herz gelegt. Es liest sich, das sage ich jetzt glaube ich zum dritten Mal in der Folge, liest sich wirklich wie ein Krimi, aber mit dem besten Ausgang. Du bekommst es überall, wo es Bücher gibt, am liebsten bei den konfessionellen Buchhändlern oder im Internet auf gerd.de. Mehr über seine Musik erfährst du auf der Webseite realtalk-records.de, das erste Gospel-Rap-Label Deutschlands. Als Rapper, habe ich vorhin auch schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, ist er mit dem Namen Real unterwegs. Real schreibt sich mit Großbuchstaben, immer mit Punkten dazwischen, R.E. A.L, wenn du mal reinhören willst, wie das so klingt, die Musik von Niels Petersen, dann tu das.
Darf ich dich mal kurz unterbrechen?
Ja.
In dem Buch sind ja auch diese QR-Codes, das ist doch ganz cool.
Ach ja.
Da kann man gleich sein Handy dran halten, wenn man mal hören will, wie das klingt, was der Nils rappt. Zum Beispiel hier Kapitel, volles Risiko, QR-Code dabei und der entsprechende Song.
Der Soundcheck zum
Sorry,
Buch.
Sorry, sorry.
Yes. Nein, nein, sehr guter Hinweis. Genau, also unter anderem gibt es auch einen Song, der Hope Dealer heißt, sozusagen der Motto-Song zu dem Buch, zu Nils Geschichte. Und jetzt frisch, also zur Stunde, wo wir hier aufnehmen, frisch draußen ist die Dokumentation, die ebenfalls 180 Grad heißt, nicht wahr, Nils?
Richtig, ja.
Und du sagst, die wird im Stream perspektivisch
genau
schaubar sein.
Ja, man kann sich schon pre-registrieren, also vorregistrieren. Es ist auf der Seite sichtbar, 180 als Zahl. Doku mit C.com. Dort auf dieser Seite kann man sich da für diesen Stream schon mal registrieren und der wird jeden Moment draußen sein, also seid gespannt.
Ganz frisch.
Ich mach das jetzt.
Ja, und zum Schluss noch ein Zitat aus dem Buch von Niels Petersen für dich. Gottes Gnade ist immer viel größer als unser Versagen. Das glauben zu dürfen, macht frei, wirklich frei.